Deutschlandfunk Nova 100.
Wir fressen Tiere. Also die meisten von uns. Und zwar Unmengen. 50 Millionen Schweine werden in Deutschland geschlachtet jedes Jahr. 4 Millionen Rinder. Wir grillen fröhlich Steaks und Würste und sind froh darüber, dass die Tiere anonym auf unserem Teller landen. Sind froh, dass wir keinen Namen zum Steak haben, kein friedliches Kuhgesicht dazu vor Augen. Bei unserer Autorin Stefanie Dötzer ist das anders. Die hat ständig Kuhgesichter vor den Augen. Sie arbeitet seit letztem Sommer auf einem Biobauernhof. Ist jeden Tag im Stall, mehrmals. Misten, melken, alles was dazugehört. Und sie steht dann auch auf der Weide und schaut den Kühen beim Wiederkäuen zu. Sie kennt die Kühe gut. Unter anderem Lisa. Ja, das ist sie, Lisa. Beziehungsweise das war sie. Denn Lisa ist nicht mehr. Sie musste zum Schlachter. Und Stefanie hat Lisa dabei für uns begleitet. Für Stefanie war das erste Mal. Und daraus ist eine Radiogeschichte entstanden über das Sterben einer Kuh. Die beginnt, als Lisa noch lebte.
Komm mit!
Das da ist Lisa, die da hinten, die nur noch ein Horn hat. Hey, hoi! Lisa, auf! Hoi! Also, meine Lieblingskuh ist es nicht, aber sie ist eine total nette. Im Januar, da hat sie ihr letztes Kalb gekriegt, den Louis, und ein paar Stunden später ist sie dann total krank geworden. Fieber, Durchfall, Euterentzündung, alles zusammen. Und dann habe ich einen Tierarzt geholt. Und der hat sie sich angeguckt und verarztet. Und dann hat er gesagt, also Sie wissen schon, eigentlich ist das eine Kandidatin für einen Schlachter. Lisa, na komm. Sie ist immer die Letzte. Die braucht ewig, bis sie in den Stall kommt. Ich glaube, ihr tut auch einfach was weh.
Ja. Die ganze Beine, ich denke, die ganze Knochen tut der weh.
Ich glaube, die anderen sind hier jetzt irgendwie zu aktiv.
Ja, die braucht einfach ihre Ruhe. Wie beim alten Mensch genauso. Sieht sie halt zurück.
Tiere schlachten lassen, das ist für mich ein heikles Thema. Das ist so ein Kindheitsthema. Ich war als Kind, naja, und eigentlich bis vor ein paar Jahren, eine radikale, total dogmatische Vegetarierin. Aus Mitleid und auch aus Ekel. Wenn ich ein Stück Fleisch gesehen habe, dann habe ich das Tier vor mir gesehen. Und hatte diese Bilder von Tierfabriken im Kopf und von Kälbern, die beim Schlachtern nach ihrer Mama schreien. Das Fleisch als Fleisch sehen, ohne darüber nachzudenken, das hat bei mir noch nie geklappt. Und ich habe früher immer davon geträumt, Schlachttiere zu retten. Also Tiertransporte aufzuhalten, alle rauszuholen, denen Wasser zu geben und sie dann auf eine große Weide zu stellen, wo sie dann fressen können und rumgaloppieren, bis sie halt eines Tages eines natürlichen Todes sterben. Als ich noch einen Schreibtischjob hatte, da habe ich das dann wieder vergessen. Das war einfach zu weit weg. Aber jetzt ist es total konkret. Ich bin auf diesem Hof und kümmere mich da um die Tiere. Die gehören nicht mir, aber ich mag sie mittlerweile so gern, als ob es meine wären. Und es werden immer mal wieder welche verkauft und die meisten werden irgendwann geschlachtet. Gleichzeitig liegen jetzt überall diese Vegan-Zeitschriften rum. Und was da drin steht, ist genau das, was ich als Kind dachte. Nämlich, dass Menschen überhaupt nicht das Recht haben, Tiere für ihre Zwecke zu nutzen. Und jetzt denke ich, ich muss das klarkriegen. Kann ich ein Tier verkaufen und gleichzeitig wissen, dass es geschlachtet wird? Oder muss ich mir irgendwo so eine Nische suchen, wo ich mit Tieren arbeiten kann, ohne dass je eins getötet wird? Was ganz klar war, ich verkaufe die Lisa nicht an irgendeinen Viehhändler. Ich will nicht, dass sie in so einem Tiertransporter durch die Gegend gekarrt wird und dann in den Schlachthof reingeprügelt. Also wenn schon schlachten, dann am besten da, wo sie ist. Und dann habe ich angefangen rumzutelefonieren, auf der Suche nach Metzgern, die noch Hofschlachtungen machen.
Kürten.
Ja, hallo Herr Kürten. Ich bin die im Schwarzwald gerade versucht, eine Hofschlachtung zu organisieren. Die Sache ist halt, also gibt's außer Ihnen überhaupt noch irgendeinen mobilen Metzger in Deutschland, der sowas macht? Oder sind Sie tatsächlich der Einzige?
Ich bin der Einzige. Nee, weil das zu schwierig ist.
Mhm.
Wir arbeiten nach den Leitlinien des Fleischerhandwerkes und da umfasst circa 800 Seiten. Und wenn man die durchgearbeitet hat, wenn sie das alles haben, dann kann man einwandfrei arbeiten.
Okay, kompliziert.
Ja, ist so, ja.
Wahnsinn, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt.
Nee. Ja. Also einen Tisch zusammenzuschrauben, das ist einfach. Aber eine Kuh zu schlachten oder ein Schwein ist eine Katastrophe dagegen.
Und von den rechtlichen Sachen ganz abgesehen, das Praktische ist auch überhaupt nicht klar. Das Fleisch muss abhängen, aber wo? Im Stall geht's nicht, in der Milchkammer ist blöd. Und in der Garage will ich jetzt auch nicht 2 Wochen lang eine Kuh hängen haben. Und dann die Kühlung. Wir kriegen nie eine ganze Kuh in die Kühltruhe. Auch nicht häppchenweise, die ist einfach zu groß. Ja, und dann den richtigen Schlachter finden. Wer kann das machen?
Sie können ja nicht einfach so einen nehmen, der in die Kuh schießt.
Ja.
Zum Beispiel. Was machen Sie, wenn sie nicht umfällt? Muss ja schon einer mit einer Ahnung sein.
Okay, ich bin davon ausgegangen, dass jeder, der sagt, ja, das würde er machen, dann auch diese Ahnung hat.
Nee, noch lange nicht. Wenn du dir in die Nase schießt dreimal, bleibt sie die ganze Zeit stehen. Da vertun Sie sich mal nicht. Da gehört schon was mehr zu, ja.
Mhm.
Na gut.
Okay, also vielen Dank auf jeden Fall.
Juhu, danke
ja,
auch.
Schönen Tag noch.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe mich über mich selber gewundert, als ich angefangen habe mit der ganzen Schlachtungsorganisation. Ich dachte früher, ich würde sowas nie sehen wollen. Und jetzt will ich es doch. Ich will da dabei sein, vom Anfang bis zum Schluss. Und ich will ihre Geschichte erzählen. Ein bisschen stellvertretend für diese ganzen Kühe, die keiner kennt. Auch wenn es schon komisch ist, anzufangen, an so einer Sendung zu arbeiten, während Lisa noch lebt. Und zu wissen, dass sie dann am Schluss der Sendung nicht mehr da ist. Aber meine Suche nach Schlachtern, die auf den Hof kommen, läuft ins Leere. Einer ist bereit, es zu machen, aber logistisch ist es so kompliziert, dass dann doch nichts draus wird. Ein paar Wochen lang war ich ziemlich ratlos. Und dann kam ein Bauer auf den Hof, der Heuballen gebracht hat. Und ich habe den Namen gehört, Uli Reichenbach. Und dann dachte ich, Moment, Uli Reichenbach, das ist doch der mit der Schlachterei. Die Metzgerei Reichenbach ist im Südschwarzwald sowas wie eine Institution. Er ist Bauer und Metzger in einem und hat die gleichen Hinterwälder Kühe wie wir und schlachtet und vermarktet die selber. Ich habe ihm erzählt, was ich will und er meinte, ich soll einfach mal vorbeikommen zum Anschauen. Das Schlachthaus der Metzgerei Reichenbach ist im Glottertal, ein bisschen nördlich von Freiburg. Das ist ein weißer Neubau im Gewerbegebiet. Könnte auch irgendwie das Büro von einer Speditionsfirma sein.
Kann er gleich zurückrufen? 5 Minuten? Okay, super, danke.
Und in Ulis Büro, da hängen Kuhfotos an der Wand und Kinderzeichnungen von gefleckten Kühen.
200 Kilo, 2x2 mal 400 Euro.
Und er selber ist ein totales Unikum. Ein klein, runder Kopf, so ein schelmisches Lachen. Und er ist wahnsinnig direkt. Also auf die Art, die Krawattenträger wahrscheinlich ziemlich vor den Kopf stößt und den meisten Handwerkern aus dem Herzen spricht. Er ist in seiner Metzgerei der Viehabholer, der Psychologe, der Metzger, der Pastetenmacher, der Manager. Und er steht immer noch selber am Marktstand am Freiburger Münsterplatz. Wenn er in verdreckten Hosen die Kühe auslädt und dann ein Vertreter kommt und nach dem Chef fragt, dann sagt er, oh, der ist gerade im Urlaub. Und empfängt dann den gleichen Vertreter beim nächsten Termin mit einer Lektion übers vorschnelle Beurteilen von Leuten. Ich bin auch gerade am Leute durchchecken. Da ist einer, der Uli nennt den Maestro. Das ist der, der aus Lisa die Pasteten machen wird. Der hätte auch in etwas jüngeren Jahren der Sänger von irgendeiner Boygroup sein können. Und im Schlachtraum sind 2 Frauen, die gerade an einem Schwein rumschneiden und die mir auf Anhieb sympathisch sind. Da ist keiner, der dem Klischee entspricht, der irgendwie grobschlächtig ausschaut. Innen sieht's aber schon so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Überall weiße Kacheln, ganz steril. Und dieser Geruch von, ich weiß gar nicht genau, was das ist, dieser Geruch, den man in jeder Metzgerei hat, nur stärker.
Das ist eine sogenannte Tötebox für Rinder. Und dann sind wir da oben drüber und können die Kuh dann eintreiben. Oder wenn sie die schon ganz zahm jetzt, die entsprechend von dir, dann nehmen wir das oben, die führen wir am Seil rein. Dann macht es Peng und dann ist gut.
Da kann man sie gleich ausladen mit dem Transporter draußen, genau. Und dann sind sie ja bloß noch ein paar Schritte.
Wenn man jetzt normalerweise kommt das Vieh dann lose da rein. Also das ist nicht riese Treibgänge, wo sie dann nervös wäre und so, sondern die wissen eigentlich gar nicht, wo sie sind. Dann macht es kurz Peng und sie sind im Himmel.
Was ist da drin?
Da ist der Schussapparat drin und das ganze Equipment. Da ist hinten eine Patrone drin, 9 mm, und die treibt so die Gebolze, so ungefähr einen halben Zentimeter Durchmesser, treibt der in den Kopf. Also das ist keine Kugel, die fliegt, sondern der Bolze treibt es nach außen.
Ich dachte immer, der Bolzenschuss sei die Tötung, aber das ist bloß die Betäubung. Der Tod tritt später ein, wenn das Blut rausläuft und dadurch irgendwann das Herz stillsteht und dann entnommen wird. Ist komisch, was man alles nicht weiß.
Also wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Lisa, wenn sie jetzt praktisch betäubt ist, dann wird sie auf den Rücken gelegt und wird praktisch das Fell sozusagen angelöst, die Füße abgeschnitten.
Vom Ausbluten?
Nee, das Ausbluten ist immer das Erste. Die Lisa kommt, dann wird der Schuss gesetzt und dann wird sie ausgeblutet und dann ist sie tot. Das sind die ersten zwei Schritte.
Und das Ausbluten dauert wie lang? Weil ich dachte, das dauert ewig.
Nee, das geht 5 Minuten. Wenn man uns jetzt praktisch die Pulsadern durchschneidet, geht es auch nicht länger wie 5 Minuten. Dann sind wir leer. Wie das Herz schlägt, pfft, kommt es raus. Bei uns geht es ja noch schneller weg. Wir saugen das raus. Wir warten nicht, bis es rausgepumpt wird, sondern wir saugen es praktisch ab unter Vakuum. Dann geht es noch schneller. Wir saugen sozusagen die Lisa gerade leer.
Das, was der Uli da sagt, das hört man sonst nie. Also jedenfalls nicht so explizit. Eine Schlachtung ist für die meisten, also für mich jedenfalls, so weit weg, dass das total extrem klingt, obwohl es ständig gemacht wird.
Die Lisa liegt jetzt da, dann wird sie gedreht. Hier sind die Hinterfüße. Ja, die Lisa selber wird da dran gehängt. Mit den Hinterfüßen wird sie da dran gehängt. Und dann wird das Fell da festgemacht und nach hinten weggezogen mit einer Rolle.
Das ist jetzt das, wo ich mir denke, meine Güte, schaue ich da genauer hin oder schaue ich irgendwie weg? Ne?
Das ist eigentlich gar nicht blutig. Das ist irgendwo, ist das auch nicht eklig. So eklig ist das jetzt nur zum Beispiel in großen Schlachthöfen, wo jede Minute kommt ein Stück Vieh und dann einer schneidet nur Köpfe weg und zack, zack, zack. Aber das ist auch eigentlich nicht. Die wird betäubt, entblutet und dann, das ist ja für mich auch wichtig, wenn das Herz aufhört zu schlagen, das Vieh tot ist, dann wird aus der Kuh der Rohstoff. Und so lang ist es eine Kuh und ein Lebewesen. Und dementsprechend geht man auch damit um.
Nach dem Besichtigungstermin bin ich auf eine komische Weise beruhigt. Ich denke, okay, das geht für mich. Und ich glaube, für Lisa geht's auch. Auch wenn sie es nicht überleben wird.
Auf welche Weide wurde getrieben?
Auf die untere.
Also die da oben.
Genau, ja. Lisa?
Für uns geht erstmal alles normal weiter mit Misten und Melken und Melken und Misten. Und dann kommt der Tag vor der Schlachtung. Ich habe gerade Besuch von einem Freund. Wir sitzen auf der Weide und machen Fotos von Lisa. Wir sind stundenlang hinter ihr hergetrabt mit dem Fotoapparat und sie hat uns so angeguckt. Hä? Was ist denn mit denen heute los? Und irgendwann wurde sie dann zu doof und sie ist weggegangen in Richtung Wald.
Ich finde es jetzt zum ersten Mal echt krass, die ganze Geschichte.
Eigentlich ist sie ja fit.
Ja, das ist so komisch, ne? Da denkt man monatelang, oioioi, der geht's nicht gut. Und dann ist sie am letzten Tag fit. Und das Datum habe ich entschieden. Das ist schon irgendwie eine krasse Entscheidung.
Das, was ich so schlimm finde, ist, dass es diese unausweichliche Tatsache ist, die jemand anders über dieses Lebewesen entschieden hat, weißt du, dass morgen einfach Schluss ist.
Ja, das stimmt. Ich weiß es auch nicht, ob man diese Entscheidung, darf man die treffen, darf man die nicht treffen? Ja, man darf schon.
Wenn der Uli wüsste, über was ich mir alles Gedanken mache, dann würde er denken, oh Gott, und so eine nehme ich mit zu einer Schlachtung. Im Vergleich zu Leuten, für die Fleischessen eine Selbstverständlichkeit ist, bin ich schon ziemlich zimperlich. Aber im Vergleich zu den Öko-Freiburgern, die Vegan-Magazine lesen, da bin ich dann die Bäuerin, die sehr wohl findet, dass man Nutztiere halten darf und dass es Sinn macht, dann auch alles von ihnen zu verwenden. Wenn sie vorher ein gutes Leben hatten.
Und da ist auch wieder dieser komische Widerspruch drin, dass auf der einen Seite das Schlachten in Ordnung wird, wenn diese Kuh kein Objekt war, sondern ihr Kuhleben hatte, als Lebewesen wahrgenommen wurde. Dann wird das Schlachten in Ordnung und gleichzeitig wird es dann am provokantesten. In dem Moment, wo man es individualisiert und das keine anonyme Kuh ist.
Das ist das Seltsame. Ich glaube, für die Mehrheit der Menschen ist das überhaupt nicht vorstellbar.
sobald eine Beziehung zu dem Tier aufgenommen wird. Für mich ist es genau dann irgendwie okay.
Ja, ist für mich auch so. Also ich merke auch, dass ich das Fleisch, als Kind dachte ich, dass ich nie das Fleisch essen können würde von irgendeinem Tier, um das ich mich selber gekümmert habe. Und jetzt merke ich, ja, ich kann es besser. Ich mag überhaupt kein Fleisch kaufen, ist mir zuwider. Und wenn es ein Tier ist, von dem ich weiß, wo es war und um das ich mich gekümmert habe, dann komischerweise wird es okay, weil es dann so ein Geben und Nehmen gibt. Dann weiß ich, ich habe die gefüttert, ich habe eingestreut, ich habe dafür gesorgt, dass sie nachts auf dem Trockenen schlafen und es bequem haben und dass sie genug zu fressen haben und habe sie bei Wind und Wetter rausgelassen. Und dann ist es anders. Es ist in Ordnung, die zu essen. Also ich bin jetzt nicht scharf drauf, Lisa zu essen, muss ich auch sagen. Aber es wäre okay, mehr okay, viel mehr okay als so eine eingeschweißte Packung Rindfleisch aus dem Supermarkt.
Die Ehre, dass sie da irgendwie als Entrecote endet, wird ihr eh nicht zuteil, ne?
Nee, Dosenwurst. Tja.
Ja, das war der Tag der theoretischen Überlegungen. Ich habe sogar überlegt, ob eine Kuh eigentlich eine Radiosendung über ihre eigene Schlachtung okay fände. Und dann habe ich gelacht, dass ich überhaupt auf solche Gedanken komme. Geschlafen habe ich in der Nacht so gut wie gar nicht. Um 6:30 gehe ich in den Stall.
Guten Morgen, die Damen.
Hallo, Lisa.
Noch müde, ne?
Norbert, der Bauer hier, hat mir mal gesagt, dass ich mir auf gar keinen Fall was anmerken lassen darf, weil sich das auf die Kuh überträgt. Wenn er an Schlachter denkt, dann wird die Kuh nervös und geht nicht in Hänger.
Komm, bleib mal schön stehen. Hey.
Lisa ist total entspannt. Also entweder ich bin ausgesöhnt mit der ganzen Sache, oder sie ist irgendwie doch weniger intuitiv, als man Kühen nachsagt.
Letztes Mal melken ist das, ne?
Das mit der Milch ist echt komisch. Die hat man dann noch, wenn die Kuh schon tot ist. Naja. Ich striegel Lisas Rücken, mache ihr den Hintern sauber. Und dann höre ich ein Auto mit Hänger herfahren. Jetzt ist er da.
Guten Morgen.
Am nächsten Tag mehr Zeit.
Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen nervöser als Sie.
Ich streue den Hänger ein mit einer dicken Schicht Strohhäcksel. Lisa soll sich auf der Fahrt bequem hinlegen können.
Schütt mich auf, jetzt was los.
Dann hole ich einen Eimer mit Getreideschrot. Normalerweise bekommt sie davon höchstens so eine kleine Schaufel voll. Diesmal einen halben Eimer, aber egal. Sie geht sofort in den Hänger und jetzt steht sie da und hat den Kopf tief im Eimer. Schaut zufrieden aus.
Das schmeckt gut, ne?
Und dann im Auto, ich dachte ja, ich würde da total gedankenversunken rumsitzen. Und dann hatten wir eine super witzige Autofahrt. So Fahrten, die man vielleicht bloß mit Metzgern und Bestattern haben kann. Die haben so einen Galgenhumor. Ich weiß nicht genau, wer als erstes auf die Idee mit dem Kirchenlied gekommen ist. Also jedenfalls haben wir dann gesungen.
Wir sind nur Gast auf Erden. Und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. So ähnlich.
Oder so ähnlich, ja.
Nein, so ist es schon.
Es gibt bestimmt Leute, die finden das total pietätlos. Ja, aber denen kann ich dann auch nicht helfen. Nach einer guten halben Stunde sind wir da. Lisa muss ein bisschen warten. Gerade werden noch die Schweine geschlachtet. Und wir sitzen in Ulis Büro und frühstücken. Und dem Maestro fällt gleich noch ein zweites Lied ein.
Zum Beispiel von Hans Moser sagt beim Abschied leises Servus. Das wäre jetzt auch noch ein Lied, was wir eigentlich bei unseren Tieren doch mal... Sag beim Abschied leises Servus. Also das geht irgendwie so weiter. Und ich glaube, das wird unseren Tieren auch noch gut tun. Aber das bitte nicht... Das wird zensiert.
Was ich an den Leuten gern mag, ist, dass die diesen Bogen kriegen, also diesen Bogen vom drüber lachen können und trotzdem Achtung haben. Oder vielleicht gerade deswegen. Vielleicht kann man nur Witze übers Schlachten machen, wenn so eine grundsätzliche Achtung vorm Leben da ist. Ich dachte früher, Metzger machen sich gar keine Gedanken über das, was sie machen, aber das stimmt nicht.
Wir quälen die Tiere nicht, ja? Wir betäuben sie, bevor wir sie töten und reihen uns einfach ein in die lange Menschheitsgeschichte. Ne? Wir machen eigentlich das, was unsere Vorfahren schon gemacht haben.
Na? Wo wir natürlich sicher anders sind, ist,
wie mir das Tier behandle und jetzt wie mir es betäube, wie mir es schlachte, weil mir die Vorgeschichte ja kenne. Wenn du jetzt einen großen Schlachthof nimmst, da kommt da irgendjemand und der muss dann im Sekundentakt die Tiere um die Ecke bringen. Das ist ja so, wie wenn wir Nägel in die Wand schlagen. Der hat ja gar keine, erstens mal gar keine Zeit, um sich Gedanken machen, weil das ja wie Akkordarbeit ist. Und bei uns kommt dann noch eins, wir haben das Tier ja selber großgezogen, ich hol's selber. Und dann ist das ja was ganz anderes. Da geht es praktisch mit jedem Tier, es wird es so gemacht, wie jetzt mit der Lisa. Vielleicht ein bisschen schneller. Aber das ist ja ein riesen Unterschied, weißt du, ob da jetzt ein Lastzug voll Viecher, wo du erstens mal gar nicht weißt, wo sie her sind, und dann der Zeitaspekt noch, ja, Gas, 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 runter drüben, Peng, 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 das ist irgendwas ganz anderes, wie wenn du jetzt halt ein Glied von der ganzen Kette bist, so wie wir das jetzt sind.
Es ist schon komisch. Ich mache so ein Tamtam um Lisas Tod und gleichzeitig sterben jeden Tag, was weiß ich, wie viele Kühe unter viel krasseren Bedingungen. Und ich habe garantiert schon Fleisch gegessen von Tieren, denen es richtig scheiße ging. Und daheim habe ich zwei total verhätschelte Katzen und studiere dann für deren Wohl die Inhaltsstoffe vom Katzenfutter, das ja aber auch wieder aus Schlachtvieh besteht und nicht gerade aus dem Schlachtvieh von irgendeiner kleinen Familienschlachterei. Das ist so, als ob wir heute unser Verhältnis zu Tieren überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegen.
Das Schlimme ist einfach, in den letzten 30, 40 Jahren ist den Menschen einfach das abhandengekommen, ich töte ein Tier und ernähre mich davon. Und das widerspricht sich nicht dann, dass man das Tier natürlich dann auch vorher pflegt und Achtung vorhat. Ne? Hier geht es um Respekt. Und das, was wir gerade hier machen in Europa, in Deutschland, was da in den SB-Regalen liegt, das ist also das ist nicht menschlich und auch nicht gerade sehr tiergerecht. Ne?
Du hast entweder die Verdinglichung, dass niemand mehr was dafür wissen will, oder du hast die Vermenschlichung. Und das sind alles beide Extreme. Aber da gibt es ja noch was zwischendrin. Und das zwischendrin ist so, wie sich's gehört, wie es schon tausende von Jahren ist. Ein Tier ist kein Ding und ein Tier ist aber auch nie ein Mensch. Gibt was zwischendrin, vor dem Tier hat man Achtung und es ist aber ein Nutztier. Und so wird es behandelt. Mit Achtung, aber als Tier. Jetzt müssen wir gehen. Es ist die Stunde gekommen. Für Lisa.
Lisa, wie geht's dir?
Ich mache den Hänger auf, Lisa schaut neugierig raus. Und ruhig. Also genauso wie sonst im Stall auch. Sieht nicht traumatisiert aus von der Fahrt. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie tapferen Schrittes in den Schlachtraum reinmarschiert wäre. Aber nach einer Minute Zögern ging es dann doch. Und da stehen wir, der Schlachter, der Uli, die Lisa und ich. Und dann geht's ganz schnell. Der Schussapparat wird angesetzt, in der Mitte von einem Kreuz zwischen Hörnern und Augen. Lisa bricht zusammen, liegt auf der Seite, die Augen wie weggetreten. Und der Schlachter sticht zu. Ein Stich in die Brust und dann wird eine Art Sauger angesetzt, ein bisschen wie ein Staubsaugerschlauch, und pumpt dann das Blut raus. Das, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass sich der Kopf noch ein paar Mal aufbäumt und dass die Beine zappeln. Nicht bloß ein bisschen, sondern ziemlich heftig.
Wenn du jetzt ja merkst, weißt, die spürt ja jetzt nichts mehr. Das, was jetzt schon ist, ist wie wenn du in Narkose liegst. Das Herzblut rauszuckt und dein Herz auf mit Schlagen, dann ist Feierabend. Und das ist jetzt ganz normal, das sind jetzt die Reflexe. Das geht jetzt.
Das sind keine bewussten Bewegungen
mehr? Nee. Das ist nicht mehr bewusst, wie wenn jetzt ich dir da durchschneide und du sagst jetzt, ah, bitte nicht, und zieh da schon, weiß ich was. Das sind einfach Reflexe.
Es sieht aus wie ein Todeskampf, wie ein sich wehren. Was es wirklich ist, weiß ich nicht genau. Der Bolzenschuss provoziert einen Hirntod. Und ob man die Bewegungen für Reflexe hält oder für was anderes, hängt praktisch davon ab, ob man alles Bewusstsein ans Kleinhirn koppelt oder nicht. Ich schaue zu und komischerweise denke ich mir, okay, angenommen, sie bekommt auf irgendeiner Ebene noch was mit, dann sind das keine schönen 5 Minuten. Aber es sind eben bloß 5 Minuten. Nach 11 Jahren ziemlich gutem Kuhleben. Nach dem Blutabsaugen kommt das Aufspannen. Der Körper hängt jetzt vor uns schräg im Raum. Und dann kommt der erste große Schnitt, der den Bauch öffnet. Und das Rundmesser, das den Kopf abtrennt. Hier ist die Stelle, wo ich nicht genau weiß, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das Gefühl, die Beschreibung ist blutiger und irgendwie schockierender als das, was ich gesehen habe. Wenn ich es mir nämlich vorstelle, dann denke ich, ich könnte da nicht hinschauen. Aber ich habe hingeschaut und es war einfach so, wie es war. Und dann habe ich an die Fotos gedacht, die ich vorher gesehen hatte. Und da merke ich, mit Fotos von Schlachtungen kann man unheimlich gut Meinungen machen und man kann Gefühle steuern. Für mich war es schlimmer, die Fotos zu sehen, als die tatsächliche Schlachtung, wo ich den Zusammenhang hatte. Und nicht bloß ein paar hingeknallte Fotos von einem blutüberströmten Kopf ohne Körper, der da irgendwo hängt.
Ja, das ist Speiseröhre. Die hätte er jetzt gerade verschlossen, dass nichts mehr rausrennt.
Neben uns steht ein grauer, fahrbarer Container, in den kommt der gesamte Bauchinhalt. Die Mägen, der Pansen, all das, was eine Kuh zu dem macht, was sie ist.
Jetzt der Pansen. Schauen, was der Platz wegnimmt im Bauchraum.
Ja, Wahnsinn.
Da sind so steht 100 Kilo drin.
Das ist unglaublich. Der Verdauungsapparat von der Kuh ist schon echt ein Wunder. Ne?
Das ist jetzt nur anatomisch mal interessant, wenn jetzt die hochfahrt. Siehst du das mal? Deswegen kennen wir uns ja auch aus, wenn mit uns irgendwas gemacht wird im Krankenhaus, dann wissen wir, wie oder was oder wo.
Mein anatomisches Interesse, das ging schon immer gegen null. Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt zu wissen, wie irgendwelche Organe aussehen. Aber dann gebe ich mir einen Ruck und schaue doch genauer hin.
Schau, das ist jetzt die Leber, das sind die Nieren. Die sind jetzt bei uns und beim Schwein sind die glatt. Und bei der Kuh sind sie so nupp.
Und ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ehrfurcht ist vielleicht zu groß als Wort, aber sowas Ähnliches war schon da. So ein Staunen. Oben an einer Fahrbahn an der Decke der Schlachterei hängen zwei Rinderhälften. Ist jetzt ungefähr 20 Minuten nach der Schlachtung. Die unteren Enden der beiden Fleischhälften, die zucken immer noch.
Es zuckt ja immer noch da unten.
Wahnsinn, wie lang es dauert, bis der letzte Rest von Leben aus dem Körper draußen ist. Die Nervenstränge funktionieren noch. Obwohl das Herz schon längst 5 Meter weiter hängt.
Die hat jetzt gerade 190 Kilo geschlagen.
190, ne? Wenig, ne? Aber gut, für eine Milchkuh ist in Ordnung. Eben Hinterwälder sind ja klein und zierlich, ne?
Aber da muss man rechnen, das ist jetzt ungefähr schwache Hälfte, was die jetzt leben kettet. Alles anders weg.
Nach dem Wiegen fahren die beiden Fleischhälften an der Decke entlang in die Kühlkammer. Die einzelnen Organe und der Kopf bleiben an Haken im Schlachtraum. Seit BSE gilt der Kuhkopf als Sondermüll. Eine Tierärztin kommt für die Hirnprobe und Uli und ich gehen Kaffee trinken.
Es ging so schnell, dass der Kaffee noch nicht mal kalt ist. Ne?
Gerade eben hast du noch Molchen, jetzt könntest du ein Stück warmes Hackfleisch durch den Wolf drehen von der Lisa.
Man könnte zwischen Melken und Essen eine Stunde Zeit haben.
Im Normalfall, vielmals sind ja da Tage dazwischen. Nimm ich mal auch, wenn da in der Region irgendwo Tüge geschlachtet wäre aus. Norditalien zum Beispiel. Dann kommen die, wäre die bei uns in Baden-Württemberg schlachtet, sind 2 Tage auf dem LKW, nochmal 1 Tag im Schlachthof. Und dann wäre sie irgendwann mal geschlachtet. So was ist in Ordnung. Wie du ja sagst, heute Morgen gemolken, aufgeladen. Und jetzt im Himmel. So muss das ja auch sein.
Wir sitzen an Ulis Schreibtisch und machen die Abrechnung. 400 Euro kriegt der Bauer für Lisa. Das ist ein ziemlich guter Freundschaftspreis. Ich suche nach Steuernummer und Rinderpass. Und der Uli, der sucht nach dem YouTube-Video von Wir sind nur Gast auf Erden.
Ja, der Orgel ist halt im Vordergrund. Aber es ist unsere Melodie, war richtig.
Als ich wieder auf dem Hof ankomme, gehe ich als erstes auf die Weide. Kälber streicheln. Louis, Lisas Sohn, den Lisa im Januar nicht angenommen hat, ist von einer anderen Kuh adoptiert worden. Und er ist so ein Schmusebulle geworden.
Nicht Schal auffressen. Nee, nee.
Wenn man ihn unten am Hals krault, dann brummt er vor Begeisterung. Und ich merke, dass die ganzen theoretischen Überlegungen von vorher weg sind. Ich glaube, mit Nachdenken ist eine Schlachtung auch nicht zu fassen. Es ist kein Kopfthema. Das Schlachten ist etwas total Archaisches, etwas Altes. Und wenn es richtig gemacht wird, mit Achtung und Respekt vor dem Geschenk, das der Mensch da vom Tier bekommt, dann ist es etwas, was einen irgendwie fester auf den Boden stellt. Abends hole ich die Kühe vom Berg runter. Sie schnuppern an jeder Blume und trödeln wie immer. Nur Lisa ist jetzt nicht mehr die Letzte. Die Letzte ist jetzt Lena.
Und wer Lena sehen will, auf deutschlandfunknova.de haben wir Bilder und Videos von den Kühen, die Stefanie Dötzer täglich begleitet.
Deutschlandfunk Nova 100.